Wort Gottes, wie es geschrieben steht im Evangelium des Matthäus, Kapitel 6, die Verse 5 bis 13, über das rechte Beten. Und wenn ihr betet, so spricht Jesus zu uns, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat es uns gesagt, beten, das ist eine Herzensangelegenheit, eine ganz intime Angelegenheit. Wer weiß genau von seinem Bruder und von seiner Schwester, wann und wie und wo, wie oft und wie inniglich er betet? Wir sehen da was außen, aber was innen ist, das sehen wir nicht. Und manchmal meinen wir, da würde vielleicht einer gar nicht beten. Und manche zeigen vielleicht mit dem Finger auf ihn und sagen, das ist kein Christ. Aber wissen wir das? Wissen wir das, wenn Menschen beten? Beten ist eine ganz intime Angelegenheit. Und es gibt eine gewisse Scheu, öffentlich zu beten. Wir alle kennen das, wenn wir in einem Restaurant sitzen und sind gewohnt, eigentlich ein Tischgebet zu sprechen in der Familie. Da beugen sich dann manchmal so um den Tisch, dann so abwechselnd immer so ein Kopf nach unten, so beschämt, werden Worte, stille Worte ohne Bewegen der Lippen gemurmelt und man kann so vernehmen, ja, das könnte jetzt so ein Tischgebet sein. Es wirkt ein bisschen verschämt. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob das richtig ist, ob man nicht zusammen öffentlich beten soll, aber vielleicht ist es richtig. Vielleicht ist es richtig und entspricht dem Gehorsam gegen dieses Gebot, was Jesus hier uns gibt, wenn du betest, dann stell dich damit nicht zur Schau. Wenn du betest, dann bete im Verborgenen zu deinem verborgenen Gott, geh in dein stilles Kämmerlein hinein und rede mit deinem Vater im Himmel. Beten passt überhaupt nicht zu prahlen und protzen und angeben. Bei Beten geht das nicht. Deshalb ist es immer so ein bisschen komisch, wenn einer sagt, der betet so schön. Die Frömmler sind es, die an den Straßenecken stehen und zeigen, wie gut sie beten können, wie fromm sie sind. Aber warum ist es völlig falsch, an der Straßenecke zu stehen? Weil das Beten eine Sache des Inneren ist, des in sich gekehrt sein. Das Gekehrtsein zu Gott ist überhaupt keine Tat nach außen zu den Menschen. Es ist zunächst einmal eine Tat, die an Gott gerichtet ist. Er ist unser Adressat. Da kann man überhaupt keine Zuschauer gebrauchen, überhaupt keine Beobachter gebrauchen. Warum? Weil die einem ablenken würden. Wenn man sich beobachtet fühlt, dann verliert man sofort seine innere Freiheit. Wenn man sich beobachtet fühlt, dann ist man nicht mehr konzentriert auf den man konzentriert sein soll im Gebet auf Gott. Man kann keine Zuschauer und keine Beobachter gebrauchen beim Beten und es ist gut, wenn wir auch die Scham besitzen, Menschen beim Beten nicht einfach anzugaffen, sie zu beobachten und sie vielleicht aus ihrer Innerlichkeit herauszubringen. Das ist auch der Grund, warum wir beim Beten oft die Augen schließen um uns zu schützen vor Beobachtern. Wir schließen die Augen, um uns nicht ablenken zu lassen. Nichts lenkt uns ab in unserer Konzentration auf Gott. Und wenn die Konzentration tief genug ist, können wir auch die Augen aufhaben. Es spielt eigentlich keine Rolle. Augen zu, Augen auf, alles ist gut. Jeder kann es halten, wie er es braucht. Und auch das stille Kämmerlein, es ist eigentlich nicht nötig. Man kann überall beten. Man braucht nur das stille Kämmerlein, um sich in die Haltung des Gebetes einzuüben. Man braucht es für sich selber, weil man sonst abgelenkt wäre und weil man sonst im Beten ein nach außen kehren leben würde, statt ein nach innen kehren, ein nach oben kehren zu Gott. Man kann also Jesu Warnung so zusammenfassen: Wenn du betest, dann bete niemals, um gesehen zu werden. Bete niemals, um angesehen zu sein vor den Menschen als ein guter Beter. Sondern wenn du betest, dann bete. Und das heißt, ganz ohne falsch, ganz ohne Hintergedanken, dass man dafür einen Lohn bekommt hier auf Erden, sondern bete zu deinem Vater im Himmel. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott, eine intime Angelegenheit. Jetzt gibt es aber auch viele Gelegenheiten, da wollen wir zusammen und öffentlich beten, zum Beispiel hier im Gottesdienst. Das ist eine große Aufgabe, gemeinsam in der Öffentlichkeit zu beten. In der Kirche haben wir dafür einen geschützten Raum, das ist gut. Das gibt uns schon mal Halt. Da sind wir schon mal geschützt vor denen, die uns auslachen und beobachten beim Beten. In der Kirche sollte jeder wissen, was sich gehört, dass man sich beim Beten ein Stück weit noch diesen Raum lässt, diese Intimsphäre. Dass jeder jetzt betet, gemeinsam. Und dann ist es wichtig, dass es da kein wildes Gemurmel gibt, sondern dass es einen, sag mal, einen Vorbeter gibt. Einen Menschen, der gut vorbereitet ist, der wohl innerlich gesammelt ist, um hervortritt aus der Gemeinde, nicht um sich hervorzutun, sondern um der Gemeinde den Mund zu leihen, für Gedanken, die jeder Einzelne in seinem Herzen tragen könnte oder auch wirklich trägt. Man sollte also gut vorbereitet nach vorne kommen. Es gibt zwei Gefahren auch hier wieder. Und Jesus sagt es uns, was diese Gefahr ist. Es kann passieren, dass man beim Beten plappert. Das ist der Grund, glaube ich, dass wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, wenn wir vom Altar beten, dass wir ablesen. Es soll verhindern, dass wir plappern. Dass man da einfach drauf losredet, man schon gar nicht richtig weiß, um was jetzt gerade geht. Viel zu viele unnütze Worte macht, dass einem da mal was rausrutscht, was eigentlich gar nicht vor den Altar gehört. Dass man vielleicht viel zu viel Intimes in ein öffentliches Gebet packt. Das ist nicht der Ort, dass ich da vorne am Altar meine persönlichen Bitten ausbreite und hoffe, sie stimmen in meine Bitten ein. Sondern es geht darum, ein Gebet so auch offen und so allgemein zu formulieren, dass jeder sein Individuelles, sein Persönliches jetzt einträgt und im stillen Gebet dann auch nochmal ganz offen hinlegt vor Gott. Es bedarf also der Vorbereitung, der Konzentration, der Verdichtung des Wortes. Es darf nicht geplappert werden und es ist auch nicht gut, wenn man da vorne nach Worten ringt und alle ungeduldig werden, was will sie denn jetzt sagen? Das ist also die Gefahr, die auch beim Beten entstehen kann, dass wir plappern. Ich habe oft überlegt, was wäre besser, ein abgelesenes Gebet, wo man ein bisschen so den Eindruck hat, es ist ein bisschen steif, ein bisschen starr, oder ein freies Gebet da vorne. Aber das freie Gebet hat genau diese Gefahr, dass man ins Plappern kommt, dass man zu viel Rausrutschendes äußert, Individuelles, Persönliches, oder dass man vor Aufregung stockt und stammelt. Gibt es das freie Gebet deshalb unter uns nicht? Natürlich gibt es das freie Gebet. Das freie Gebet hat seinen ganz bestimmten Ort. Das hat den Ort in der Hausgemeinschaft, wo man im vertrauten Rahmen ist, wo man einen Hauskreis hat, wenn man in der Familie gemeinsam betet. Dann ist es auch wieder so, dass einer beginnt, frei sich Gott anzuvertrauen und mitzuteilen und auch die anderen einzuschließen in der Mitteilung. Das freie Gebet mit eigenen Worten hat seinen Raum in diesem geschützten Hauskreis, unter Freunden, in der Familie, im geschützten Rahmen. Aber Vorsicht, auch hier die Gefahr, plappern. Niemals vergessen. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Das ist mir eine Mahnung immer ganz stark in meinem Herzen. Es ist nicht das Gebet, das schönste Gebet, das am wortreichsten ist. Es ist nicht das beste Gebet, das kräftigste Gebet, das mit Worten meint, irgendeine Atmosphäre herbeizuzwingen. Sondern wir vertrauen auf die Kraft des Einfachen, des Ehrlichen, des Innigen, des Kraftvollen, Schlichten, ja auch schönen Wortes. Darauf vertrauen wir. Aber wir wollen nichts herbeizwingen mit unseren Worten. Manchmal kann man auch nach einem kurzen, schlichten Gebet, in dem man alles reingepackt hat, was man zu sagen hat, auch aufhören. Und ein anderer macht dann weiter. Nicht plappern wie die Heiden, sondern immer achtsam sein beim Beten. Und nichts zeigen wollen, sondern ganz Gott dienen wollen im Gebet. Hier also hat das freie Gebet seinen Raum in der Hausgemeinschaft. Und wie ist es, wenn ich nicht beten kann? Das können wir alle, oder? Dass man nicht beten kann? Dass man den Eindruck hat, jetzt müsste ich eigentlich beten. Jetzt kann mir eigentlich auch gar nichts anderes mehr helfen als beten. Ich habe alles getan, was ich kann. Jetzt hilft mir nur noch beten, aber es geht nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so, als wenn da ein Magnet einem die Hände auseinanderhält. Man kann sie nicht zusammenbringen. Es ist irgendwie so ein Widerwillen da, es ist irgendeine Magnetkraft da. Im Mund ist es genauso. Die Lippen sind verschlossen, der Geist ist verschlossen und fast ein Trotz ist in einem, ich kann jetzt nicht beten, mir fällt jetzt nichts ein. Ich kann jetzt nicht bitten. Höchstens so ein Gedanke blitzt auf und sagt, wenn ich nur beten könnte, dann würde es mir besser gehen. Vielleicht ist das unser Gebet. Wenn ich nur beten könnte, dann würde es mir besser gehen. Das ist dieser Rest. Der Rest noch an Gott vertrauen in dem Moment, der da ist. Vielleicht reicht's. Denn es gibt einen großen Trost, den Jesus uns auch mitgegeben hat. Der große Trost liegt in dem Satz, euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr bittet. In diesen Satz könnte man sich reinlegen. Unser Vater weiß es schon. Das sage ich mir immer. Er weiß es ja schon, auch wenn ich die Worte nicht finde, auch wenn ich nicht beten kann. Er weiß es ja schon, er kennt mich ja schon, er sieht ja schon mein ganzes Leben. Es ist ja nicht so, dass er da drin steckt, wo ich drin stecke. Ich stecke da, aber er sieht mein ganzes Leben. Er sieht schon alles. Der weiß schon, wie es weitergeht. Der weiß auch schon, was ich brauche. Der hat zwar gern, wenn ich ihn bitten kann, aber wenn ich ihn nicht bitten kann, dann verlässt er mich nicht, dann lässt er mich nicht hängen. Und das ist mein großer Trost. Der große Trost, wo man stumm vor Verzweiflung ist, keine Worte findet, wenn die Hände nicht zusammen wollen und der Mund nicht auseinander und das Herz verstockt ist und steif. Der Vater weiß es schon. Er weiß es schon, was wir jetzt brauchen. Das ist Gnade. Das ist für mich die größte Gnade des Gebets. Das ist Gnade. Dass ich nicht immer nur von ihm zu ihm rennen muss, sondern er kommt schon zu mir. Er weiß es schon. Das ist Gnade. Nicht, dass ich Gott mit meinem Beten erzwingen muss und betteln, mach's doch bitte so, es geht so weiter. Ich möchte, dass es so ist und wenn ich viel bete, dann erzwinge ich das mit meinem Gebet und Willen. Ich beschwatze Gott mit meinen Worten. Das ist nicht beten. Oder es ist auch beten, aber es ist eine heidnische Form des Gebetes, die wir immer noch haben, aber die wir endlich überwinden sollen. Beten heißt nicht Gott zwingen wollen. Heißt nicht, ihn beschwatzen wollen, heißt nicht, ihn in seinem Willen umkehren wollen. Das alles wäre heidnisch und würde Gott als einen Götzen behandeln. Als wenn wir uns Gott erst gewogen und günstig stimmen müssten. Als wenn wir uns ihn erst gütig und gefügig machen müssten. Das Gebet im Geist Christi ist etwas völlig anderes. Es ist das, wie Jesus selber betet in Gethsemane. Beten um alles in der Not. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, so soll es geschehen. Das ist ein Ringen, das ist nicht einfach, aber darum geht es bei uns. Den verborgenen Willen Gottes hören. Auf ihn hören und versuchen, in ihn einzustimmen. in diesen Willen einzustimmen. Im Vaterunser ist es drin. Da heißt es nämlich auch: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Höchste, dass wir das sagen können. Ich habe einen Willen. Ich weiß ihn auch. Ich sage dir auch, was ich will. Aber dann ist der Vorbehalt immer: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darum geht es im Gebet, dass wir einstimmen in das, was Gott will, dass wir diesen Willen zu ergründen suchen und dass wir einstimmen. Unsere Haltung ist wichtig und dann ist noch was Zweites wichtig, dass wir darauf Acht geben, um was wir bitten und um was wir besser nicht bitten sollten. Das ist schwierig. Ich frage mich das oft, darf ich darum eigentlich bitten? Dann denke ich, ja gut, zensieren ist nicht gut. Erstmal bitten. Und trotzdem auch hören, ob die Bitte richtig ist, ob sie gut ist. Beten ist nämlich kein Wunschkonzert. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob es gut ist, dass ein Fußballer vor so einem Fußballspiel eigentlich beten sollte. Also irgendwie ist es ja auch komisch. Die eine Mannschaft betet, die andere betet. Jetzt müssen wir Gott so kleinlich sein lassen, dass er sich dafür eine Mannschaft entscheidet. Ich weiß es nicht, ob ich beten würde vor dem Fußballspiel. Ich weiß auch nicht, ob ich beten würde vor der Klassenarbeit. Ganz ehrlich gesagt, ich würde mich anständig darauf vorbereiten. Und dann würde ich sagen, lieber Gott, ich versuch's mal allein. Sei bei mir, gib mir Kraft. Aber vielleicht darf man schon bieten. Ich will es euch gar nicht verbieten, den Konfirmanden und auch den Fußballern nicht. Aber ich will, dass wir mal hellhörig werden, überlegen, es gibt auch kindische Bitten, es gibt auch egoistische Bitten. Es gibt auch Bitten, die man sein lassen sollte. Also Gebete ist kein Wunschkonzert. Ich nehme mal so ein harmloses Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, weil es mich die letzte Woche betroffen hat. Gebet um schönes Wetter fürs Maibaumfest. Da machen die ganze Gemeinde macht einem immer dafür verantwortlich, ich habe so den Eindruck, ich einschließlich, dass man beim Maibaumfest gefälligst ein gescheites, gutes Wetter hat. Kommen auch immer ganz viele Leute, die sagen, Frau Pfarrerin, Sie müssen nichts tun, aber eines. Sie müssen für uns für gutes Wetter sorgen und Sie haben doch den Draht zum Himmel. Puh, hat man da eine Verantwortung. Ich komme mir dann immer vor wie so heidnische Priesterin, die da zum Wettergott beten soll. Das tue ich natürlich nicht, weil mir das innerlich widerstrebt. Aber ich muss mich dann immer stellen, wenn dann auf dem Platz, das Wetter war diesmal grottenschlecht, gut, es hat wenigstens nicht geregnet, aber es war eiskalt, ich habe mich auch erkältet, vielleicht hätte ich doch ums Wetter beten sollen. Ich habe nicht ums Wetter gebetet, weil ich der Meinung bin, das wäre eine dumme Bitte gewesen. Wir haben keinen schönen Wettergott und wir sind auch keine schönen Wetterchristen. Darauf kommt es nicht an. Wir haben einen Herrn in der Geschichte und wir sind Menschen, die es nehmen. Und die nehmen auch beim Maibaumfest, mal wenn es ein bisschen kälter ist, da gehen wir auch mit um. Das heißt aber nicht, Vorsicht, ich dürfte niemals um schönes Wetter bitten. Das wäre jetzt wieder falsch verstanden. In der Landwirtschaft gibt es ja mal früher ja sehr viel und bei Erntebittgebeten besonders dann um schönes Wetter gebetet, das darf man auch. Das ist eine völlig andere Bitte. Da geht es nämlich eigentlich um die konkrete Ausformung der Bitte um das tägliche Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, da ist eingeschlossen, macht das Wetter so, dass es auch Brot gibt für uns und unsere Kinder. So gemeint ist die Bitte okay. So kann man um gutes Wetter bitten und so tue ich es auch. Also, immer überlegen, passt oder nicht, so mache ich es jedenfalls. Ich will jedenfalls meinem Herrgott nicht mit unnützen, kindischen, naiven Bitten in den Ohren liegen. Ich will aus ihm keinen Götzen machen, keinen schönen Wettergott. Wir haben zwar kalte Füße und Hände, aber das Herz ist warm. So hat es eine ganz wackere ältere Dame auf den Punkt gebracht. Das Herz ist warm und so halte ich es manchmal. Ich will ihn nicht zwingen. Und wenn er meint, er muss mir das jetzt schicken, so versuche ich es standhaft zu nehmen. So wollen wir das Leben ein Stück weit auch nehmen. Nicht kindisch. Wir wollen aufrechte, standfeste, erwachsene Menschen werden, die überlegen, um was sie den Herrn anrufen und was sie lieber selber in die Hand nehmen. Realistisch wollen wir alles wahrnehmen, wie es ist. Und so fordert es auch das Vater unser auf, dass wir es tun. Wir sollen das Gute sehen und annehmen. Das Gute, das wir gerade haben draußen, wir genießen es nach diesem langen Winter. Genießen wir das Gute und preisen den Schöpfer dafür. Aber wir sehen zugleich, und das ist immer bei uns Christen so, wir sehen immer auch das andere. Das, was noch nicht gut ist, das, was noch böse ist, das sehen wir genauso und wir bitten unseren Herrn, dass er uns die Kraft gibt, dass wir uns von diesem Schlechten und Bösen nicht überwinden lassen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So lehrt uns Jesus beten und es nimmt einen großen Raum ein. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden. Auch das gehört dazu, dass zu unserer Nicht-Naivität des Betens. Nicht denken, die Welt wäre schon so schön und gut und alle meinen es gut mit dir. Nee, ist leider nicht so. Es gibt vieles Böse. Und es ist unsere Kunst der Unterscheidung, zu erkennen, was ist gut, was ist böse. Und das Beten soll uns auch dazu helfen, diese Unterscheidung des Guten und Bösen zu treffen, zu verinnerlichen. Das ist ganz wichtig. Ich nenne das jetzt auch mal wieder das heidnische Herz, obwohl ich da auf niemand anderes deute. Die Heiden, die sind in uns drin. Das heidnische Herz kann noch nicht unterscheiden, was gut und böse ist in uns. Das heidnische Herz meint immer, gut wäre, was unserem kleinen Willen, unserem egoistischen Willen gerade zugutekommt, was unserem Vorteil nützt, was unser Ego stärkt, das meinen, wäre wir gut. Ist das gut? Wir wissen eigentlich, dass Gut etwas viel Größeres ist. Das Vaterunser nennt, was das Gute ist. Es nennt es nicht dein egoistisches Gutes, sondern es sagt, das Gute ist das Reich. Das Reich Gottes. Das ist ein ganz großes Wort. Ein Wort, in dem ich mit meinem Glück eingeschlossen bin, aber mit meinem Glück viel weiter gefasst bin. Das Reich Gottes, das ist das Gute, das wir in unseren Gebeten erstreben sollen. Achtet mal auf eure Gebete. Seid ihr immer auf euch bezogen? Betet ihr immer nur für euch selber? Oder seid ihr auf das große Gute des Reiches bezogen? Jesus will uns einladen, diesen Blick zu haben auf das Gute des Reiches. Dein Reich komme, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Zweimal kommt es vor, das Reich, in den Bitten des Vaterunsers, am Anfang und am Ende. Das ist die Perspektive. Im Vater unser Vater, nicht nur meiner, deiner, unser Vater und unser Reich, das Christus uns schenkt. Das ist das Ziel unseres Betens, das große Glück, nicht nur das kleine. Und unser Kleines gehört da hinein in dieses große Glück. Beten ist nicht, wünsch dir was, sondern beten heißt, ich suche und diesen Blick wieder zu gewinnen. Den Blick von dieser Selbstverkrümmung, den Blick auf das große, große Reich. Jesus hat wunderbare Bitten für uns zusammengefasst. 7 sind es. 7 Bitten im Vaterunser, die uns anleiten, um was wir bitten sollen und was vielleicht auch naiv und kindisch ist. Um was wir bitten dürfen, das ist ganz selbstverständlich unser täglich Brot. Die Vergebung unserer Schuld, die Erlösung vom Bösen, das Kommen des Reiches und dass Gottes Name geheiligt werde auf dieser Erde und nicht in den Schmutz gezogen wird. Was gehört dazu, dass Gottes Name geheiligt wird und nicht in den Schmutz gezogen wird? Dazu gehört, dass Gottes Geschöpfe geheiligt und nicht in den Schmutz gezogen werden. Auch das ist die Gabe der Unterscheidung, die wir lernen müssen. Zwischen Gut, dass wir Gutes nicht böse nennen und Böses nicht gut, dass wir nicht über das lachen oder meinen, belachen zu können, was eigentlich widerlich ist und schäbig ist und wehtut und einen Menschen beleidigt, ihm die Würde nimmt. Nicht das Boshafte, spaßig lachen machen. Ich kann deshalb unheimlich wütend werden. Ich kann wahnsinnig wütend werden, wenn an der falschen Stelle gelacht wird. Wenn man das Lachen, das gute Lachen, die Freude eigentlich des Lachens, einsetzt, um die Würde des Menschen zu zertreten, einen Menschen zu auszulachen und dann noch zu tun, ach, das war doch nur im Spaß gemacht. Es war alles nur spaßig. Ich glaube, das haben die Nazis auch manchmal so gesagt. Das ist alles Spaß. Das ist ganz wichtig, dass wir auch unser Lachen nicht in den Dreck ziehen und dass wir unsere Kinder lernen, das ist auch sowas, im Konfirmandenunterricht werden wir ab und zu mal einen Wutanfall von mir kriegen, wenn ich den Eindruck habe, Jetzt wird da was belacht, was so wertvoll und so heilig ist, dass man da nicht lachen darf. Das passt da einfach nicht. Das Lachen ist gut, aber es muss aus der Freude kommen, aus dem Lob des Schöpfers und nicht lachen, um den heiligen Namen zu beschmutzen oder lachen, um ein Geschöpf, ein wertvolles...